Die Kultur. Ein Podcast von BR24.
Andrea Mühlberger begrüßt Sie zu diesem Sonntagsfeuilleton, in dem wir den schwarzen Solotänzer Osiel Gounod auf seinem Weg in der weißen Welt des Balletts begleiten. Black Romeo hat er seine Autobiografie genannt, die gerade erschienen ist. Eine Meisterin der Autofiktion ist die dänische Schriftstellerin Tove Ditlevsen. Ihre Kopenhagen-Trilogie feierte gestern Abend Premiere am Münchner Marstall. Am Beispiel einer neuen Albrecht-Dürer-Biografie berichten wir über Kunst und Kommerz in der Renaissance. Und dann ziehen wir noch Bilanz. Wie klang sie? Die Ausgabe 2024 der Internationalen Jazzwoche Burghausen. Welchen Trend gab's da? Wer einmal klassischen Ballettunterricht besucht hat, weiß, da geht's nicht nur um perfekt einstudierte Tänze, sondern auch um möglichst perfekte Körperbeherrschung und Körper. Was erlebt man wohl als schwarzer Tänzer in einem Milieu, das für extremen Drill, für blutige Füße, taxierende Blicke und vor allem weiße Tütüs und Strumpfhosen bekannt ist? Und in dem auch immer öfter über strukturellen Rassismus geklagt wird. Der Afrokubaner Osiel Gounod ist seit 2016 erster Solist am Bayerischen Staatsballett und einer der wenigen schwarzen Stars der klassischen Ballettszene. Seinen Weg in der weißen Welt des Balletts beschreibt er in seinem Buch Black Romeo, das sich auch als Debattenbeitrag lesen lässt. Silvia Schreiber.
Für gewöhnlich beeindruckt ein Ballettbuch durch Fotos, durch Momentaufnahmen von geradezu außerirdischer Schönheit, in denen die Schwerelosigkeit des Tanzes festgehalten wird. Black Romeo ist kein Bildband. Black Romeo erzählt das Leben des Afrokubaners Osiel Gounod. Getanzt hat er von klein an. Erst nur Rumba unter Mangobaum in Matanzas. Dann, gerade mal 9 Jahre alt, kommt Osiel als eine Art Ballettsoldat ins strenge Internat.
Meine Fantasie reichte nicht aus, mir vorstellen zu können, dass ich tatsächlich einmal auf einer Bühne stehen könnte. Ich dachte, man will mich hier mit weißen Strumpfhosen demütigen.
Osiel beißt sich durch den harten Trainingsalltag, zieht sich zur Motivation stapelweise Ballettvideos rein und schließt endlich ab mit dem Traum von der Karriere als Baseballspieler. Romeo, Onegin, Siegfried und all die anderen Prinzentypen der weißen Ballettwelt sind jetzt seine Helden und der ebenfalls dunkelhäutige Ballerino aus Havanna, Carlos Acosta, wird sein Idol. Osiel Gounod gelingt die Aufnahmeprüfung für die angesehene Kaderschmiede von Havanna. Bald schon nimmt die internationale Tänzerkarriere als Superhero mit Pirouetten und Mega-Spagatsprüngen ihren Lauf. In Oslo, Moskau, Paris, München. Und wenn er nicht gestürzt ist, dann springt er noch heute in blütenweißen Strumpfhosen über die Bühne. Punkt. Die beeindruckende und fast märchenhafte Erfolgsstory des Osiel Gounod, der aus ärmlichen Verhältnissen kommend zum begehrten Principal Dancer wurde, ist der äußere Anlass für die Entstehung der Autobiografie Black Romeo. An dem Buch kleben bleibt man aber vor allem, wie die Mücke am Honigglas, wegen der vielen kleinen Geschichten über das Leben auf Kuba, nicht romantisch verklärend, aber liebevoll realistisch erzählt. Hinzu kommen ungeschönte Schilderungen des real existierenden Rassismus in der blitzblanken Ballettwelt, vor allem bei Rollenbesetzungen. Ausgerechnet als Sklave Spartacus wurde Osiel Gounod zum Tänzer des Jahres gekürt. Für den farbigen Gounod, dessen Vorfahren Sklaven gewesen sind, hat die Traumrolle einen Beigeschmack.
Spartacus ist ein Werkmarke Ben Hur meets Ballett. War es das Neue, das Unbekannte? Oder reichte es, eine Rolle mit einem Stereotypen zu besetzen?
Diesen anderen, stets hinterfragenden Blick von Osiel Gounod auf nahezu alles und alle, mit und ohne Ballettschläppchen an den Füßen, versteht der Autor, Pöllert, mit Behutsamkeit zu formulieren. Und so werden im Buch Black Romeo anhand des Mikrokosmos klassisches Ballett gesellschaftlich relevante Fragen verhandelt, vom Vogue-Sein bis zum weißen Kaninchen. Dafür braucht man nicht unbedingt zu wissen, wie man den Ballettsprung Changement tanzt. Aber vielleicht verändert und weitet sich ja trotzdem der eigene Blick, wie eben bei einem Changement, auf Deutsch Veränderung. Mit dem winzigen Unterschied zum Ballett, es rinnt einem beim Lesen nicht der Schweiß über die Stirn.
Musik. Ein Buch als Augenöffner, Osiel Gounods Autobiografie Black Romeo, Mein Weg in der weißen Welt des Balletts, erschienen im CH Beck Verlag. Dem schweren Alltag entkommen und sich ins Schreiben retten, auch das eine Möglichkeit. Die dänische Autorin Tove Ditlevsen erzählt davon in ihren Romanen Kindheit, Jugend und Abhängigkeit. Ihr selbst ließ das Kopenhagener Arbeitermilieu der 1920er Jahre wenig Raum für ihre schriftstellerischen Träume. Doch den füllte sie größtmöglich aus und ging konsequent ihren Weg. Am Münchner Residenztheater ist Tove Ditlevsens Trilogie jetzt in einer Bühnenfassung zu erleben. Regie führte Elsa Sophie Jach, die gerne mit Texten spielt und sie musikalisch umsetzt. Sven Rickleffs über die Premiere gestern Abend.
Wenn ich Menschen begegnete, die ich seit Jahren nicht mehr gesehen habe, dann waren ihre...
Zu Beginn sieht man sie auf einem Videoscreen. Erst allein in der reiferen Ausgabe, dann mit den beiden jüngeren Versionen ihrer selbst links und rechts. Drei Schilder vor ihnen tragen jeweils ihren Namen, Tove Ditlevsen. Die Aschenbecher sind voll, die Alkoholflakons halb gefüllt, Mikrofone hängen vor den Gesichtern. Eine Atmosphäre wie in einem Fernsehstudio der frühen Jahre. Tove Ditlevsen war berühmt.
Kinder trugen ihr Gesicht wie etwas, in das man erst hineinwachsen muss und das einen Jahr gestellt hat. Das Zimmer saß zu hoch und sie mussten sich auf die Zehenspitzen stellen, um in die Bilder hinter ihren Augenlidern hineinzusehen.
Diese ersten Minuten sind stark und beeindruckend, denn sie vermitteln die Dringlichkeit, mit der Tove Ditlevsen ihre Sätze wie Schneisen in die Welt schlug, in der sie sich als Kind, als Heranwachsende, als Hausangestellte, als Dichterin, als Mutter, Geliebte und Missbrauchte und immer wieder als Süchtige und Todessehnsüchtige behaupten musste und immer wieder behauptete, getragen von dem, was sie antrieb, dem Schreiben. Doch dann gleitet der Screen hinauf und Elsa Sophie Jachs Version dieser autofiktionalen Leidensgeschichte einer Frau und Autorin versucht, theatral zu werden. In einer Art Reader's Digest kurft diese Theaterversion von Tove Ditlevsens Kopenhagen-Trilogie im Schnelldurchlauf durch die Handlung der drei zugrunde liegenden Romane. Durch die enge Kindheit im Kopenhagener Arbeitsviertel Vesterbro der 1920er Jahre, durch die ersten literarischen Gehversuche, die ersten Ehen, die ersten Erfolge, die Kinder, die Abtreibungen, die Sucht nach Opiaten und durch die jahrelange Abhängigkeit von einem psychisch kranken und gewalttätigen Ehemann und Arzt. Wer die drei Bücher mit den Titeln Kindheit, Jugend und Abhängigkeit gelesen hat, erkennt den roten Faden wieder und vermisst trotzdem vieles, was diese Literatur in ihrer gnadenlosen Genauigkeit erst so großartig macht. Zudem hat Elsa Sophie Jach sich dafür entschieden, die Schärfe von Tove Ditlevsens Figurenzeichnung über große Strecken in eine angestrengte Körperlichkeit zu übersetzen. Während die drei Darstellerinnen der Autoren eher als Erzählerinnen fungieren und dies mit sehr unterschiedlicher Souveränität meistern, während sie also die Szene nur manchmal betreten, muss sich der Rest des Ensembles insbesondere in der ersten Hälfte des Abends im Elternhaus als eine Art gebuckeltes Armenhaus-Panoptikum präsentieren. Das schrammt manchmal arg an der Lächerlichkeit lang und wird der hohen Kunst, mit der Ditlevsen ihre Welt mit wenigen Strichen zu skizzieren wusste, nur wenig gerecht. Zwar verliert sich dieser Hang zur Groteske im Verlauf der Aufführung, zwar versucht die Inszenierung durch Live-Sound und später dann durch die sich ständig im klinisch weißen Bühnenquader verschiebenden Wände eine Art klaustrophobische Atmosphäre von Suchtkrankheit und Schizophrenie herzustellen, trotzdem überzeugt diese theatrale Version der Kopenhagen-Trilogie nicht wirklich und kann allenfalls als Anregung dienen, die Bücher von Tove Ditlevsen in die Hand zu nehmen.
Autofiktion als Anleitung zur Selbstermächtigung. Die nächsten Aufführungen von Kopenhagen-Trilogie im Münchner Marstall diesen Monat sind am 20. und am 26. März. Albrecht Dürers Zeichnung der betenden Hände ist weltberühmt. Das Altarbild, für das sie als Skizze dienten, kennt dagegen kaum jemand. Dabei ist die Geschichte dieses Bildes ein richtiger Kunstkrimi. Die preisgekrönte Kunsthistorikerin Ulinka Rublak ist Expertin für die Zeit um 1500. Ihr Buch Dürer im Zeitalter der Wunder entfaltet am Beispiel eines zerstörten Meisterwerks einen neuen Blick auf diese Epoche voller Umbrüche. Julie Metzdorf.
Ausgangspunkt des Buches ist ein Streit. Albrecht Dürer hatte vom Frankfurter Kaufmann Jakob Heller den Auftrag für ein aufwendiges Altarbild erhalten. Im Lauf der Zeit aber ärgerte sich der Maler immer mehr über die schlechte Bezahlung. Mehrere Briefe gingen hin und her, in denen Dürer den Aufwand der Herstellung, aber auch seine kompositorischen Leistungen erklärte, doch Heller blieb hart. Eigentlich sind diese Briefe in der Kunstgeschichte bekannt, doch sie blieben weitgehend unbeachtet. Vermutlich, weil das Bild, um das es geht, nicht mehr existiert. Die Mitteltafel verbrannte 1724, nur eine schlechte Kopie ist überliefert. Erst die Kunsthistorikerin Ulinka Rublak hat erkannt, was für eine wichtige Geschichte Briefe und Darstellung erzählen.
Mir wurde eben erstmal klar, was da eigentlich ausgehandelt wird. Also, dass es Dürer tatsächlich unheimlich ärgerlich macht, was dieser Kaufmann da mit ihm veranstaltet, dass er eben wirklich nicht bereit ist zu erkennen, dass Dürer hier sein Bestes leisten will in Bezug auf dieses Altarbild und was es eben für Dürer bedeutet hat zu malen.
Es geht Dürer bei diesem Streit um nichts weniger als die Stellung der Malerei. Deshalb malt er sich, es erscheint wie ein Racheakt, am Ende mitten ins Bild hinein. Damit betont er die zentrale Bedeutung des Künstlers. Malerei kämpfte damals noch um ihre Stellung, viele zählten sie zum Handwerk und noch nicht zu den freien Künsten. Ausgehend vom zerstörten Altarbild entfaltet Ulinka Rublak einen Blick auf eine Epoche im Umbruch. Naturerkenntnisse und globaler Handel veränderten das Leben, der Handel mit Luxusgütern blühte. Wer auch immer es sich leisten konnte, beschäftigte sich mit Mode, exotischen Lebensmitteln und Pflanzen. Die Grenzen zwischen Künstlern und Kaufleuten lösten sich dabei auf. Kaufleute nahmen direkten Einfluss auf die Kunst. Sie entschieden mit, was und wie produziert wurde. Künstler hingegen verhielten sich immer mehr wie Kaufleute, dachten über Effizienz und Selbstvermarktung nach.
Also es ist so bei Dürer, dass er sozial auch wirklich so ein bisschen zwischen den Schichten steckt. Durch seine Mutter ist er im patrizischen Milieu auch mit angesiedelt. Aber der Vater war eben ein Migrant, also ein Einwanderer aus Ungarn und Handwerker, ein Goldschmied. Und es ist auch so, dass er schon wirklich Geld verdienen möchte. Und zwar nicht unbedingt immer, um das auszugeben, sondern tatsächlich sozusagen, um selber sich zu vergewissern. Das ist mein Ansatz.
Das Dürerhaus in Nürnberg mag heute recht groß wirken, zu Dürers Zeit aber war es eher eine mittelprächtige Immobilie an einer lauten Straße gelegen. Seine so wichtige Reise nach Venedig konnte der Maler selbst gar nicht zahlen, er musste Schulden dafür aufnehmen. Dürers Mutter und Ehefrau standen auf Märkten und verkauften seine Drucke. Am Ende seines Lebens war Dürer äußerst wohlhabend, doch bis dahin war es ein weiter Weg, mit harten, aber wohlüberlegten Entscheidungen. Nach dem Streit mit Heller hörte Dürer auf, große Altarbilder zu malen, ausgerechnet.
Natürlich hat er eben weiter Bilder auch gemalt, aber das waren vor allem Porträts oder kleinere Marienbilder. Das waren alles Dinge, die er relativ schnell machen konnte und das kam alles aus dieser Frustration, dass sich das nicht rentierte.
Ulinka Rublak hat mit Dürer im Zeitalter der Wunder ein Buch über Kunst und Kommerz geschrieben. Manches hätte man vielleicht auch etwas straffen können, aber es ging der Autorin gar nicht darum, einen bestsellertauglichen Kunstkrimi zu schreiben, wiewohl die Story das sogar hergeben würde. Das Buch ist eher eine äußerst umfassende Materialsammlung, die einen völlig neuen Blick auf die Renaissance wirft. Das Verhältnis des Menschen zu künstlerischen Objekten erklärt manch geistige Vorstellungen früherer Epochen. Dinge können Welt erklären, und genau das hat Ulinka Rublak getan.
Dürer im Zeitalter der Wunder, Kunst und Gesellschaft an der Schwelle zur globalen Welt von Ulinka Rublak ist gerade bei Klett-Cotta erschienen. Die internationale Jazzwoche Burghausen neigt sich dem Ende zu. Heute ist der letzte Tag und Roland Biswurm, der das Festival mehrere Male besucht hat, erwähnt in seiner Bilanz auch einige Trends, die er dieses Jahr herausgehört hat.
Musik. In einer dieser Nächte im Jazzkeller Mautner Schloss, manchmal, wie eben jetzt, passiert es. Da sind welche After-Hours engagiert, wenn der Konzertreigen zu Ende ist. In diesem Jahr das Joe Webb-Trio aus London. Sie spielen den Burghausen Rag, weil sie sich der Tradition verschrieben haben, dem alten Jazz, der aber hier ganz neu und zeitgenössisch modern klingt, weil die Musikanten sicht- und hörbar Freude haben an dem, was sie tun. Ein Buddy hat sich eingemischt. Ein Kumpel, Rob Luft, hat kurz zuvor in der Wackerhalle noch mitgewirkt an diesen so irritierenden und doch gleichwohl einnehmenden Kompositionen der Trompeterin Laura Jert. Laura Jert kombiniert geschickt einen Bläsersatz, wie er in traditionellen Brass- und Jazz-Big-Bands verwendet wird, mit dem Ligeti-Streichquartett aus London, ein Verfahren der sogenannten Third-Stream-Musik, einer Kombination aus afroamerikanischer Militärmusik und europäischer Tradition.
Tradition. You mean the only to define tradition?
Tradition? Du willst, dass ich dir den Begriff Tradition definiere, sagt Ron Carter. Tradition beginnt immer dort, wo eine Kunst ihren Anfang nimmt, also hier und jetzt. Diese jungen Leute hier beherrschen ihr Instrument und wissen, auf wessen Schultern sie stehen. Das ist großartig.
They may be happily accused of upholding the tradition of this favorite music of theirs.
Ron Carter, weltberühmter Kontrabassmeister, eröffnete am Mittwoch diese 53. internationale Jazzwoche, die in diesem Jahr wahrlich erfrischend Ungehörtes und Vielversprechendes bot. Gewiss, jungen hochvirtuosen Individualisten wie dem Gitarristen Rob Luft zuzuschauen und zu hören, ist nach wie vor ein Vergnügen. Aber entscheidend, und das zeichnet sich während der letzten Jahre deutlich ab, ist das Zusammenspiel, das Ensemble, die Community, das Orchester. Entscheidend ist der Orchesterklang. Sowohl Laura Jert als auch Christian Mutspiel aus Wien mit der umwerfenden Hommage an das Werk Federico Fellinis stellten zum Teil irritierende Hörkonstruktionen vor, die sich auch als soziales Experiment interpretieren lassen. Kann Gesellschaft zukünftig so funktionieren?
Ich habe mich recht viel beschäftigt mit Filmschnitt, auch in der Zeit des Komponierens. Wie verwandelt ein Film jemanden und wie verwandelt ein Film die Welt? Da ist immer ganz interessant, dass das sehr subtil vorbereitet ist. Es wird einem nicht ins Gesicht geschleudert, sondern man merkt im Nachhinein, aha, da war schon was, was darauf hindeutet, dass man jetzt woanders hin kann. Und das war die Herausforderung beim Komponieren auch, diese Schnitte musikalisch vorzubereiten, dass es zwar klar ist, wir springen jetzt woanders hin, aber es ist kein ganz unvermuteter Sprung.
Ich fand Big Band eigentlich doof, ganz am Anfang, wirklich. Weil ich dachte, da ist irgendwie zu wenig Gitarre dabei und das ist immer sehr traditionell. Dann ging es aber los und dann habe ich einfach angefangen, alles Mögliche zu machen mit den ganzen Instrumenten und habe gemerkt, das ist ein mega geiler Klangapparat. Also das heißt, das war nie die Vision, eine Big Band zu machen davor. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, ja klar, geil, das ist es so.
Auch die Monika Roscher Big Band gestern Abend im Stadtsaal demonstrierte eindrucksvoll, wie Gesellschaft, wie Community klingen kann. Nachdem auf Cabbages and Kings irisierende Vokalharmonien in den Saal gezaubert hatten und heute Nachmittag Sierra, ein singendes Damentrio mit Orchesterauffütterung, eines dieser Bandprojekte im Burghauser Nachwuchswettbewerb, den betörenden Abschluss markieren wird.
Trends und Highlights bei der diesjährigen Jazzwoche Burghausen. Roland Biswurm war für uns dort. Eines der bundesweit bekanntesten Karikaturisten-Duos, das kommt aus Aschaffenburg, Gräser und Lenz. Ihre Kommentare zur politischen und gesellschaftlichen Lage erscheinen regelmäßig in der FAZ und im Stern. Für ihren bissigen Humor wurden die beiden Unterfranken schon mehrfach ausgezeichnet, jetzt auch mit dem Kulturpreis der Stadt Aschaffenburg, der verbunden ist mit einer einer Werkschau in der Kunsthalle Jesuitenkirche. Homo sapiens raus, Heimspiel für Gräser und Lenz. Barbara Ecke.
Achim Gräser stammt aus Lohr, Heribert Lenz aus Schweinfurt. Seit fast 3 Jahrzehnten leben sie in Aschaffenburg. Quell ihrer Inspiration ist das tagesaktuelle Nachrichtengeschehen und nicht zuletzt die Sichtweise genau darauf in der Gesellschaft. Und wo könnte man diese besser greifen als in der Kneipe? Das Kult-Wirtshaus Schlappe Seppel in der Aschaffenburger Altstadt spielt dabei eine große Rolle für die beiden Karikaturisten Achim Gräser.
Sowas hier hat schon Tempelcharakter. Und es ist auch eine öffentliche Arena. Also man kann das auch philosophisch hochtreiben und ihm huldigen in der Weise, dass man sagt, dass das eigentlich die letzte demokratische Instanz noch ist. Also jedenfalls aus der analogen Zeit.
Und aus dieser demokratischen Instanz heraus entstehen die besten Pointen für die Karikaturisten. Natürlich auch abhängig vom Thema.
Grundsätzlich ist aber so, dass je brenzliger das Thema ist, umso angeregter ist für uns, für unsere Arbeit. Also Krieg, Seuche und sowas, nichts wie her damit. Da fällt einem weitaus mehr ein, als irgendeine flache Rentenreformsdebatte oder ja, also was Vergleichbares.
Kennengelernt haben sich Gräser und Lenz im Grafikstudium in Würzburg. Das ist fast 50 Jahre her. Als Fans des Satiremagazins Titanic und der dort begründeten Neuen Frankfurter Schule schlossen sie damals schnell Freundschaft. Mittlerweile arbeiten sie seit Jahrzehnten als erfolgreiches Karikaturistenduo. Möglich machten das 2 Etappen in ihrer Laufbahn.
Das war zur Titanic zu geraten, wo wir praktisch ein Zweitstudium nochmal absolviert haben, in Gegenwart und in Zusammenarbeit mit den Helden unserer Jugend, dass die FAZ auf uns aufmerksam wurde, war der 2. große Glücksfall, weil wir dadurch ein riesiges Schaufenster ausstatten konnten mit der FAZ als national repräsentative Zeitung und außerdem ein Auskommen gefunden haben.
Dass das Duo den Kulturpreis der Stadt Aschaffenburg bekommen hat, wurde höchste Zeit. Dass ihre Karikaturen aber in der Kunsthalle Jesuitenkirche in Aschaffenburg gezeigt werden, das ist schon was Besonderes. Thomas Schauerte, Leiter der Aschaffenburger Museen.
Durch die Hochkunst, der ja in den letzten Jahrzehnten die Kunsthalle hauptsächlich gewidmet war, haben wir natürlich hier uns einen Ruf erworben, der das Ganze eben zu einem richtig gehenden Kunsttempel macht. Das heißt also, es ist auch eine Auszeichnung.
Einen besonderen Fokus legt die Ausstellung auf die bekannten Tierszenen, die seit 2008 in der FAZ veröffentlicht werden, und auf die gesellschaftlichen und politischen Cartoons des Duos. Auch viel diskutierte Arbeiten wie das Soloprojekt von Achim Gräser, der Führer privat, sind zu sehen. Neben den Karikaturen erwartet die Besucher auch eine Weltpremiere. Es werden erstmals auch großformatige Arbeiten auf Leinwand der beiden Zeichner und Maler gezeigt. Kuratiert hat die Werkschau der Leiter der Museen, Thomas Schauerte. Zurück im Wirtshaus, wo auch die Idee zur Ausstellung entstand, gesteht er:
Irgendwie scheine ich geahnt zu haben, dass das Ganze ein großer Spaß werden könnte. Und so war es auch, jenseits natürlich der ganzen organisatorischen Arbeit, die da zu leisten war. Aber das war ein Projekt, das mir wirklich mal richtig Spaß gemacht hat.
Die rund 150 Karikaturen von Gräser und Lenz sind noch bis Mitte August in der Kunsthalle Jesuitenkirche in Aschaffenburg zu sehen. Soweit die Kultur für heute. Andrea Mühlberger sagt Danke fürs Zuhören.